Solche Geschichten fangen nie zum bestmöglichen Zeitpunkt an. Hier ist das nicht anders. Sie rasen durch die Nacht. Ahmed am Steuer, Mahmoud auf dem Beifahrersitz. Er tastet vorsichtig nach seinem Bauch. Dort, wo ihn die Kugel getroffen hat, ist alles voll Blut. Kurz vorher war das mit den Kroaten. Die beiden Männer mit den Türsteherfiguren gingen langsam zu dem alten Golf auf dem Supermarktparkplatz im Gewerbegebiet von Düsseldorf-Eller. Eigentlich war die Sache ganz einfach. Das Auto war ein toter Briefkasten, im Kofferraum eine Sporttasche, darin das Kokain. Der Auftrag: hingehen, das Kokain nehmen, abhauen, das Kokain abliefern. Es wäre alles reibungslos gelaufen, wenn nicht Mahmoud und Ahmed Khatib einen Tipp bekommen hätten. Und wenn danach nicht alles, aber wirklich alles schiefgelaufen wäre. Als die Kroaten die Tasche aus dem Kofferraum genommen hatten, waren Mahmoud und Ahmed aus ihrem Versteck gestürmt, Strumpfmasken über dem Kopf, Pistolen im Anschlag. Das Problem war nur, dass sie nicht die einzigen waren, die einen Überfall geplant hatten. Hinter den Kroaten waren drei andere Kerle aufgetaucht, alle drei klein, drahtig und schnell. Der erste Kroate lag sofort am Boden, der zweite konnte immerhin noch zum Schlag ausholen, ehe ihn ein Baseballschläger niederstreckte. Die Tasche mit dem Kokain wechselte den Besitzer. An sich war die Sache damit erledigt, außer dass jetzt auch Mahmoud und Ahmed da waren. Mahmoud schoss in die Luft und schrie, dass sich alle verpissen sollten. Für einen Moment machte keiner irgendwas. Dann zückte einer der drei Typen ein Kurzkaliber und schoss Mahmoud in den Bauch. Ahmed fing an zu schreien, Mahmoud klappte zusammen und die Typen machten sich mit der Tasche aus dem Staub. Danach, im Mercedes, flattern die Nerven. Ahmed redet auf Mahmoud ein, er flüstert, schreit, lacht und weint, alles um Mahmoud irgendwie wach zu halten. Mahmoud antwortet aber nicht, er macht die Augen zu, denkt an das Blut, an das Kokain, daran, dass sie jetzt ein richtig großes Problem haben. Dann denkt er gar nichts mehr. Es gibt auch keinen Grund dafür, jetzt wo alles so unfassbar beschissen ist. Erster Teil. Ein leerer Stuhl, ein kleiner Sieg. 1. September. Prozessauftakt. Pirlo kommt nicht. Spätestens als die Richter den Raum betreten, kann Sophie sein Fehlen nicht mehr ignorieren. Er ist einfach nicht da. Im Aufstehen pustet Sophie eine Strähne aus der Stirn. Eine Übersprungshandlung, klar, aber eine, die ihr dabei hilft, nicht völlig auszurasten. Sie hat für diesen Moment ihr ganzes Leben auf den Kopf gestellt. Sie hat gekämpft, gelitten und gearbeitet, sich mehrfach bis auf die Knochen blamiert und noch öfter in Gefahr gebracht. Alles für jetzt. Diesen Augenblick, in dem es endlich losgeht. Der Prozess ist da. Pirlo nicht. Der Arsch. Dann gibt sich der Vorsitzende Richter einen Ruck. Pirlo ist bis jetzt nicht gekommen. Es spricht wenig dafür, dass es etwas hilft, noch länger zu warten. Bernd Adams rückt die Brille zurecht und lehnt sich vor. Er sieht darüber nicht glücklich aus. Frau Rechtsanwältin Mahler? Ja? Sie vertreten die Verteidigung heute alleine? Sophie sieht auf den Stuhl neben sich. Dann nickt sie. Kommt Herr Dr. Pirlo heute nicht mehr? Sophie könnte darauf einiges antworten. Zum Beispiel, dass sie das auch gern wüsste. Beziehungsweise, wo der Mistkerl sonst gerade ist. Allerdings ist der Mistkerl eben auch ihr Chef. Schon deshalb sagt sie einfach nur, nein, er kommt nicht mehr. Ich vertrete Frau von Späth allein. Gut, sagt Adams. Dann fangen wir an. Sophie lächelt schmal und rückt ihren Stuhl zurecht, bereit für alles, was da kommen mag. Marlene von Späth zieht die Augenbrauen in die Höhe, sagt aber nichts. Das ist schon fast ein kleiner Sieg. Mit großer Sicherheit ist es für heute auch der letzte. Sie hörten Pirlo gegen alle Regeln von Ingo Bott, gelesen von Sascha Rotermund. Ein Hörbuch des Argon Verlags.